Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wiedereinstieg nach der Elternzeit? Kein Problem für Frauen. Allerdings nur dann, wenn ich den Karriereportalen oder den vielen Selbsthilfebüchern Glauben schenke. Denn eine neue Studie zeigt, Mutterschaft bleibt in Deutschland ein Karrierehindernis. Ein Thema gleich. Und die Diagnosen ADS und ADHS scheinen im Moment immer häufiger auch Erwachsene zu bekommen. Wichtig ist keine Selbstdiagnose, sondern eine vom Fachpersonal gestellte. Wir schauen, wie Betroffene ihren Berufsalltag trotz Erkrankungen gut bewältigen können. Ich bin Stefanie Geber, sage herzlich willkommen. Ja, wir hängen offenbar immer noch ein bisschen fest. Immer noch ist Nachwuchs für Frauen ein Problem, wenn sie den Wunsch haben, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Die jüngsten Zahlen der Frankfurter Karrierestudie, die gerade erschienen ist, zeigen, Frauen mit Kind haben Nachteile beim Gehalt und bei ihren Karrierechancen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Professorin Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Science hat die Befragung geleitet und ich habe sie vor der Sendung gefragt. Sie haben 2000 berufstätige Mütter zwischen 31 und 50 Jahren befragt, vor allem mit höheren Berufsabschlüssen und Frauen in Führungspositionen. Und ich habe es gesagt, viele von denen haben nach ihrer Rückkehr aus der Babypause Karrierenachteile erlebt. Wo genau werden ihnen Steine in den Weg gelegt?
Ja, sie haben erstmal gemerkt, dass nicht jede Reaktion der Führungskraft immer positiv ist auf die Nachricht, dass die Mitarbeiterin schwanger geworden ist. Also da haben schon mal so knapp ein Fünftel eben gar nicht freudig reagiert. Und dann haben sie eben auch gemerkt, dass eine werdende Mutter eben ganz schön auch dieses Mutti-Image hat. Das heißt, die Unternehmen stellen die Frauen erstmal so gedanklich aufs Eis. Die Mütter haben gesagt, dass sie gemerkt haben, dass anstehende Karriereschritte auf Eis gelegt wurden und zum Teil eben auch anstehende Gehaltserhöhungen auf Eis gelegt wurden oder auch ganz gestrichen wurden. Also es hat schon, sagen wir mal, einen relativ einschneidenden Schnitt in der Karriere sozusagen gegeben. Und das hat sich auch nach der Rückkehr nicht unbedingt geändert.
Weil nach der Rückkehr unter anderem Vollzeit in den Unternehmen immer noch der Goldstandard ist und damit für viele, die versuchen, Kind und Karriere zusammenzubringen, auch ein Problem ist.
Das ist richtig. Also viele Frauen, die zurückgekehrt sind, sind eben nicht in Vollzeit zurückgekehrt. Es gab da nochmal einen ganz interessanten Unterschied. Diejenigen Frauen, die Führungspositionen hatten, die haben in der Regel kürzer pausiert und sind auch eben vollzeitnah wieder zurückgekommen im Vergleich zu denen, die nicht in der Führungsposition waren. Und die meisten Frauen sind tatsächlich zum alten Arbeitgeber zurückgekommen, aber etliche haben dann eben nicht die alte Position wieder übernommen, sondern eine veränderte, die vermutlich dann nicht mehr so viel Dienstreisen beinhaltet oder Überstunden, aber eben auch nicht mehr so interessant war. Als Konsequenz waren dann eben doch eine ganze Reihe Frauen eben nicht mehr so zufrieden, weil sie eben weniger Entwicklungsperspektiven sahen und weniger interessante Aufgaben hatten.
Zur Frage der Vereinbarkeit hat sich ja viel getan in der Corona-Pandemie zum Beispiel, weil viele Unternehmen festgestellt haben, dass der Wunsch nach flexiblem Arbeiten, etwa im Homeoffice, recht einfach umsetzbar ist und dass das auch wirklich funktioniert. Welche Ideen haben die Frauen denn noch? Was würde ihnen sonst helfen?
Ja, wie Sie schon angesprochen haben, also das Thema Flexibilität mit Arbeiten von zu Hause, das war eben auch das Nummer eins genannte Aspekt. Was aber auch wichtig für sie ist, sind eben qualifizierte Teilzeittätigkeiten. Denn für viele Mütter ist es klar, dass sie vielleicht für eine bestimmte Zeit von der Zeit eben zurückfahren müssen, aber würden sich eben trotzdem sehr gerne weiter engagiert einbringen. Und das ist halt bei vielen Teilzeittätigkeiten nicht unbedingt gegeben.
Dann sprechen Sie auch in Ihrer Studie die Frage nach Jobsharing an, beziehungsweise das ist einer der Vorschläge. Jobsharing ist in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Was haben Sie für Erfahrungen, beziehungsweise welche Erfahrungen haben die Frauen gemacht, wie sehr sich auf solche Modelle eingelassen wird in den Unternehmen?
Also die Frauen sehen, dass die Unternehmen bisher dann noch relativ zurückhaltend sind, was das Thema Jobsharing angeht. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der auf der Wunschliste steht, der Frauen. Andere Aspekte, die eben auch noch gewünscht waren, waren, dass natürlich auch Abende freigehalten werden und auch die Wochenende, damit man natürlich sich auch ein bisschen um die Familie kümmern kann. Und haben sich natürlich auch gewünscht, dass durchaus die Väter ein bisschen mehr Arbeit übernehmen, was die Familienarbeit angeht.
Ich würde ganz gerne nochmal, die haben Sie nämlich auch speziell angesprochen, beziehungsweise einen großen Teil davon erwischt in Ihrer Befragung, Frauen in Führungspositionen. Mhm. Und ganz konkrete politische Maßnahmen gab es auch in der Vergangenheit, gar nicht so lange her. Seit fast 2 Jahren gibt es die Frauenquote für Vorstandspositionen in Deutschland. Hat sich denn dieses Instrument bewährt inzwischen?
Ich denke, das Instrument der Quote hat sich auf jeden Fall bewährt. Man hat es schon bei den Aufsichtsratspositionen gesehen, da wurde relativ schnell diese 30%-Quote erfüllt. Bei den Vorstandsmandaten ist es ein bisschen langsamer, aber der Trend, es geht auch in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall gibt so eine Quote für die Firmen ein ganz klares Incentive, natürlich dann auch daran zu arbeiten.
Ließe sich das ausweiten?
Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn es ausgeweitet würde.
Sagt Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Science. Sie hat mit Kolleginnen und Kollegen Frauen befragt, die aus der Elternzeit wieder in den Job starten und die feststellen, ein Kind zu bekommen, ist für viele Frauen immer noch ein Karrierehindernis. Wir bleiben hier bei Campus und Karriere nochmal bei der Frage, wie Karrierewege verlaufen. Wer mitten in der Berufsausbildung steckt, der hat wahrscheinlich erstmal zum Ziel, diese Lehre auch gut abzuschließen. Ehrgeizige und Erfolgsorientierte können aber auch schon in dieser Zeit ihre Chancen für den späteren Aufstieg verbessern. Denn etwa die Hälfte der beruflichen Schulen in Deutschland bieten Zusatzqualifikationen an. Das sind Lehrgänge, die als Bonus während der Lehre angeboten werden und wie eine berufliche Weiterbildung zum Beispiel mit einem Zertifikat abgeschlossen werden können. Anke Schäfer hat für uns ambitionierte Azubis getroffen, und zwar in Dillingen im Saarland, wo solch eine Zusatzausbildung gerade läuft.
Mehrere lange Werkbänke stehen hintereinander in einer der Ausbildungswerkstätten bei der Dillinger Hütte. 4 solcher Werkstätten hat das Unternehmen, eine 5. ist im Bau. Ungefähr 250 junge Menschen machen hier derzeit ihre Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker oder Industriemechaniker. Wir steigen eine Treppe hoch und gelangen in einen Computerraum. Hier sitzt ein kleines Grüppchen vor den Bildschirmen, nur 10 Leute, 9 Männer, eine Frau. Sie sind dabei, die Zusatzqualifikation zur additiven Fertigung zu erwerben, darunter Steven Rudolf.
Ich bin 21 Jahre jung, bin jetzt hier in der Firma Dillinger und mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker und befinde mich im Moment im 3. Ausbildungsjahr.
Und was bedeutet additive Fertigung?
Es ist eine Zusatzqualifikation, wo wir in die 3D-Drucktechnik einen gewissen Einblick bekommen. Es ist an sich sehr nützlich, für einen schnellen Prototyp zum Beispiel herzustellen. Denn wenn man einen normalen Prototyp herstellt, muss ihn fräsen oder gießen lassen. Und mit einem 3D-Drucker kann man so etwas sehr schnell zeichnen und sehr schnell drucken und als Prototyp schon mal einen kleinen Einblick geben, passt es jetzt oder passt es nicht, und kann danach dann, sage ich mal, jetzt in die Hauptproduktion sowas einfügen.
8 Wochen sind in der insgesamt 3,5-jährigen Ausbildung zum Industriemechaniker für den Erwerb dieser Zusatzqualifikation reserviert. Am Ende gibt es ein Zertifikat, das von der Industrie- und Handelskammer in ganz Deutschland anerkannt wird. Steven Rudolf hat nicht lange gezögert.
Ich persönlich habe mir gedacht, warum hole ich es nicht mit? Es ist zukunftsorientiert, und wenn ich jetzt 50 Jahre alt bin und sowas jetzt lernen sollte, weiß ich nicht, ob ich da noch im Kopf so in der Lage bin, wie jetzt in dem jungen Alter, wo ich das noch besser kann und schneller hinkriege.
Zusatzqualifikationen werden oft von den Berufsschulen angeboten. Hier aber ist es das Unternehmen selbst, die Dillinger Hütte, die den Lehrgang anbietet. Weit mehr als nur die 10 Auszubildenden hätten gerne mitgemacht. Aber es gibt nur 10 Computer, daher musste eine Auswahl getroffen werden. Wer in der Zwischenprüfung die besten Ergebnisse hatte, durfte dabei sein. Ausbilder Christian Salm sagt, prinzipiell wäre es schon schön, wenn alle Azubis diese Zusatzqualifikation erwerben könnten.
Aber man muss bedenken, dass das Hauptaugenmerk immer noch auf der Ausbildung liegt. Und wer jetzt da das ein oder andere Problemchen damit hat, für den ist eine Zusatzqualifikation eher nicht das Richtige, weil er soll sich dann doch oder sie soll sich dann doch bitte auf die Ausbildung fokussieren.
Die Dillinger Hütte stellt Grobbleche her, unter anderem für die Fundamente von Offshore-Windrädern. Die Azubis arbeiten in den verschiedenen Betrieben der Hütte mit, etwa im Stahlwerk, im Walzwerk, in der Zentralkuckerei oder in den Instandhaltungsbetrieben. Die Zusatzausbildung verbessert ihre Karrierechancen und bringt dem Unternehmen viel. Denn die Azubis tragen ihr Wissen um die additive Fertigung ja in die Betriebe hinein, sagt Ausbilder Salm.
Wir haben hochmoderne Anlagen, wir haben aber auch Anlagen, für die kriegt man keine Ersatzteile mehr. Und da kann es durchaus sein, und es ist auch die Praxis, dass die Betriebe kommen und fragen, könntest du mir sowas mal bitte drucken, weil ich krieg sowas nicht mehr zu kaufen. Und das ist einfach eine tolle Sache, wo man sich dann gegenseitig helfen kann. Und unsere Auszubildenden, die sind quasi unser Multiplikator für dieses Thema, und das klappt richtig, richtig gut.
Nächstes Jahr im Januar ist Steven Rudolph mit der Ausbildung fertig. Er kann, wie alle anderen Azubis auch, mit einer Anstellung bei der Dillinger Hütte rechnen. Aber noch ist er mit den Gedanken ganz beim 3D-Drucker. Wir steigen die Treppe wieder runter und gelangen in den Raum, in dem die Drucker ihre Arbeit tun.
Ich habe mir gestern eine Halterung konstruiert für die Fernbedienung und für mein Handy und für meine Kopfhörer, die ich dann da drauflegen kann, dass sie mir nicht zwischen das Bett und die Wand fallen. Und dann werden es ungefähr, ich tippe mal so 15 Bauteile, die ich dann alle auch einzeln hier drucken muss. Und hinterher hoffe ich, dass es dann auch passt und auch funktioniert.
Wo sind all die Fachkräfte, die wir so dringend brauchen? Das ist eine Frage, die uns inzwischen in allen Berufssparten beschäftigt und so wissen wir auch in Zukunft noch deutlich dringender beschäftigen wird. Sachsen-Anhalt hat sich da speziell was fürs Handwerk überlegt, was möglicherweise in ganz Deutschland Schule machen könnte. Die Praktikumsprämie. Heißt, Schülerinnen und Schüler, die in einem Handwerksbetrieb ihr Praktikum machen, bekommen dafür Geld. Bezahlt vom Land. Klar, dass auch andere Kammern im Westen zum Beispiel auf dieses Modell schielen, zum Beispiel die Handwerkskammer Köln. Daran haben wir unseren Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach mal gebeten, zu klären, ob dieser monetäre Anreiz tatsächlich funktioniert.
Ein Keller eines Einfamilienhauses in Aachen in der Nähe von Dessau. Anlagenmechaniker Janne Kunze, Azubi im ersten Lehrjahr, testet die neue Hebeanlage, die er installiert hat.
Naja, die Hebeanlage pumpt dir das Wasser zum Abfluss weiter.
Funktioniert alles tadellos?
Funktioniert soweit alles ganz gut.
Was sagt der Kunde?
Wir werden sehen. Problem war, die Waschmaschine hat abgepumpt. Und dann war dahinter der Hebeanlage ein Rohrbruch. Und wir waren nicht zu Hause. Und als wir dann nach Hause kamen, stand der Keller unter Wasser.
Janne Kunze macht in einem Dessauer Sanitär- und Heizungsanlagenbetrieb seine Ausbildung. Der 19-Jährige hat zuvor als Schüler dort ein Praktikum gemacht. Für die 2 Wochen in den Schulferien hat er 240 Euro bekommen.
Also es war so ein kleiner Anreiz, weil sonst werden ja Praktikas eher nicht so bezahlt. Das ist dann halt auch mal nicht schlecht, wenn man was dafür bekommt, weil man ja auch was tut und nicht nur drum rumsteht. Man arbeitet ja auch. Das klingt dann schon ganz interessant, wenn man auch schon mal als Erste was dafür bekommt und weiß, wie es so ist.
Die Praktikumsprämie in Sachsen-Anhalt ist ein Pilotprojekt, was es in keinem anderen Bundesland gibt. Das Land zahlt den Schülerpraktikanten 120 Euro die Woche. Ein guter Deal, nicht nur für Janne Kunze, sondern auch für seinen Chef Manfred Petz. Er ist der Betriebsleiter des Dessauer Sanitäranlagenbetriebs. Über die Praktikumsprämie hat er 4 Praktikanten gewonnen. 3 davon machen jetzt eine Ausbildung bei ihm. Vorher hat Manfred Petz seine Praktikanten nicht bezahlt, das Interesse sei aber auch nicht da gewesen. Das habe sich mit der Praktikumsprämie verändert. Eine gute Geschichte, auch wenn sie etwas spät komme, so Manfred Petz.
Man hätte das schon ein bisschen eher machen müssen, vielleicht schon vor 10 Jahren. Aber wir sind eigentlich gut aufgestellt. Wir haben jetzt 6 Lehrlinge und wir sind immer dran, dass wir jedes Jahr mindestens 3 bekommen.
Seit knapp 3 Jahren gibt es die Praktikumsprämie in Sachsen-Anhalt. Es ist ein Projekt der Handwerkskammern in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium. Pro Jahr stellt das Land 100.000 Euro dafür im Haushalt bereit. Perspektivisch soll die Summe verdoppelt werden. In den ersten 2 Jahren haben rund 1.000 Schüler ein vom Land bezahltes Praktikum gemacht. Jeder 10. davon hat danach eine Ausbildung in dem Handwerksbetrieb angefangen, in den er über die Prämie hineingeschnuppert hat. Sind die jungen Leute nur übers Geld zu bekommen? Nicht nur, sagt der Dessauer Betriebschef. Manfred Petz geht direkt an die Sekundarschulen, redet mit den Direktoren, Lehrern und den Schülern. Und er lädt sie zu sich in den Sanitäranlagenbetrieb ein.
Wenn sie Interesse haben, dann können sie sich das alles anschauen, machen wir eine Betriebsführung. Und dann können wir sagen, jawohl, mach doch ein Praktikum, ein Schülerpraktikum. Und dann machen die eine Woche ein Schülerpraktikum und dann sagen die, ja, okay, das ist was für uns oder wir haben uns doch andersweitig entschieden.
Das heißt, sie machen Direktakquise an den Sekundarschulen?
Ja, so machen wir das.
Die Schulen sind auch einverstanden damit?
Zumindest sage ich jetzt mal die eine Schule, ja, und die andere Schule, da sind wir jetzt dran, zum Beispiel die Sekundarschule in Zoberberg. Da hoffe ich, dass ich da einen Termin bekomme noch.
Prämien für Praktikanten zahlen alleine reicht also nicht. Sie müssen auch mitbekommen, dass es sie gibt. Auch der ehemalige Schülerpraktikant und jetzige Lehrling Janne Kunze hat über die Schule von der Praktikumsprämie erfahren. Lüftungskanäle verbauen, Abwasseranlagen reparieren und später noch Heizungen einbauen. Der 19-jährige Janne Kunze ist froh, dass er Anlagenmechaniker wird. Er habe seinen Traumberuf gefunden.
ADS ist eine Abkürzung. Dahinter verbirgt sich die Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Wenn dann noch Hyperaktivität hinzukommt, heißt es ADHS, eine Entwicklungsstörung des Gehirns. Eine lange Zeit wurden damit vor allem zappelige, unkonzentrierte und verträumte Kinder in Verbindung gebracht. Heute wissen wir, auch viele Erwachsene sind betroffen. Und denen können Konzentrationsstörungen, impulsives Handeln oder eine gewisse Verplantheit im Job schnell Probleme bereiten. Es gibt aber Berufe, die gut passen können und wo die Rahmenbedingungen stimmen. Roxane Porsack hat ADS und für sich inzwischen einen stimmigen Berufsalltag organisiert. Sie hat sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Schneiderei und einem Fairtrade-Kleidungsgeschäft. Astrid Wulff hat sie für uns besucht.
Roxane Porsack in ihrem Element, an der Nähmaschine. Die gelernte Schneiderin ist sich sicher, intuitiv den für sie perfekten ADS-Beruf ausgesucht zu haben, lange bevor sie mit Mitte 20 ihre Diagnose bekam.
Dass man gerne verschiedene Aufgaben macht, gerne kreativ ist. Wir können auch uns furchtbar toll auf kleine Dinge konzentrieren, also Puzzlespiele oder Sticken oder irgendwie Häkeln, Stricken. Und in der Schneiderei hat man viel diese kleinen Aufgaben, aber eben auch grobes Handwerk, also zuschneiden, große Dinge planen, also möglichst abwechslungsreich. Also von allem etwas und immer was Neues. Das ist typisch ADS eigentlich.
Bevor sie ihren eigenen Laden eröffnet hat, hat Roxane Porsack in verschiedenen Jobs gearbeitet. Sie hatte Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte. Das war oft anstrengend, sagt sie, für alle Beteiligten.
Mit ADS neigt man dazu, viele Dinge gleichzeitig zu tun und in wechselnder Reihenfolge und selten in der Reihenfolge, in der der Chef sagt, das wäre jetzt wichtig, weil ich kann nicht jeden Tag Buchhaltung machen, das muss ich an bestimmten Tagen machen, wo mein Gehirn mir das erlaubt. Mit Selbstständigkeit kann ich das machen, da kann ich mir meine Arbeit einteilen. Und seitdem ich in der Lage bin, meine Aufgaben mir selber vorzulegen, also heute mache ich Buchhaltung, morgen schneide ich zu, übermorgen nähe ich oder gucke erstmal morgen, ob das überhaupt geht, mir zu schneiden. Das funktioniert.
Roxane Porsack nimmt Medikamente, um die Symptome der Aufmerksamkeitsdefizitstörung auszugleichen. Seitdem kann sie sich besser konzentrieren, Prioritäten besser setzen und Aufträge abarbeiten. Nach wie vor braucht sie aber zuverlässige Routinen.
Wir haben jetzt mit meiner Honorarkraft zum Beispiel eingeführt, dass wir uns morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde hinsetzen, Kaffee trinken und reden über alles Mögliche und zufällig auch über die Firma. Und dabei kommen dann auch schon mal ganz viele Informationen über den Tisch, die ich sonst vielleicht vergessen hätte zu erzählen, die aber wichtig sind.
Dabei hilft auch eine etwa 2 Meter große Tafel mit einer To-Do-Liste im hinteren Bereich des Ladens. Ordnung ist auch wichtig. Alles muss an seinem Platz sein, sagt Roxane Porsack. Sonst verbringe sie zu viel Zeit damit zu suchen. Wie auch gutes Zeitmanagement. Sie fängt weit vor dem Quartalsende an, die Buchhaltung vorzubereiten. Unter Stress sei sie wie blockiert.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt anders als bei Nicht-ADHSlern. Ja, der Fokus, es ist halt so ein hüpfender Aufmerksamkeitsstil, den diese Menschen haben.
Christina Meyer-Estorf ist ADHS- und Autismus-Coach. Sie berät unter anderem in Jobfragen. Neben der kurzen Aufmerksamkeitsspanne kennen es viele ADHSler, dass sie bei unangenehmen und monotonen Tätigkeiten schneller die Lust verlieren. Der Grund? Ein Dopaminmangel im Gehirn. Sie empfiehlt, sich bewusst auch auf solche Aufgaben einzulassen.
Es darf sich jetzt eine halbe Stunde auch ein bisschen doof für mich anfühlen. Ich gebe mein Bestes und freue mich dann auf den nächsten Abschnitt, der mich dann erwartet danach. Und das ist vielleicht ein schönes Mittagessen mit einer Kollegin oder so, ne? Oder mal kurz rausgehen, kurz spazieren gehen oder so. Oder einfach sich kurz eine Auszeit nehmen.
Christina Meyer-Estorf rät davon ab, sich im Jobleben als ADHSler zu outen. Stattdessen solle man einfordern, was man braucht, um gut arbeiten zu können. Zum Beispiel klar formulierte Aufgaben, ein reizarmes Einzelbüro, flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten. Ihrer Erfahrung nach werden Menschen mit den Labels ADHS oder ADS noch immer im Beruf stigmatisiert, vielleicht auch unterschätzt.
Ich bin nicht ADS und ADS nehme ich auch nie als Ausrede, dass ich etwas nicht kann.
Kreativität, ihre Risikobereitschaft und ein gutes Händchen im Umgang mit den Kundinnen und Kunden. Auch das gehört zum ADS, sagt Schneiderin Roxanne Porsack. Und dann ist da der Hyperfokus, die Fähigkeit, sich extrem auf eine Tätigkeit oder ein Thema konzentrieren zu können und Höchstleistungen abzuliefern. ADHS-Coach Christina Meyer-Esdorf empfiehlt hier, sich einen Tandempartner oder eine Partnerin im Unternehmen zu suchen. Jemand, der ein bisschen mit aufpasst, wenn man sich beim Meeting in das Lieblingsthema reinsteigert. Wenn Roxanne Porsack eine neue Kollektion designt und dabei wieder vergisst, einkaufen zu gehen, lässt sie sich von einer Freundin bekochen.
Ich mag mein Leben, ich mag, dass ich ADS habe. Das funktioniert für mich. Das ist eine Herausforderung, aber es bringt mich auch extrem weit.
Seit anderthalb Jahren sind die Taliban zurück an der Macht in Afghanistan und das Leben von Frauen und Mädchen ist extrem eingeschränkt, zum Beispiel im Bildungsbereich. Sie dürfen keine höheren Schulen besuchen und auch nicht mehr zur Universität gehen. Jetzt meldet die UNO, dass der Gründer eines Bildungsprojekts für Mädchen festgenommen wurde. Seine Organisation verteilt Bücher in ländlichen Gebieten in Afghanistan und versucht, Dorfälteste davon zu überzeugen, mehr für Mädchenbildung zu tun. Die UNO dringt darauf, dass die Taliban mitteilen, wo der Bildungsaktivist jetzt ist und dass ihm juristischer Beistand gewährt wird. Das war Campus und Karriere am Dienstag. Ich sage danke fürs Interesse, wünsche noch einen schönen Tag. Mein Name ist Stefanie Gebert.